Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Bischofener. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, auch wenn ich nur vertretungsweise eingesprungen war. Ich hatte dem Kasi einen Termin, den er mit mir ausgemacht hatte, abgesagt. Und er hat gesagt, dann musst du diesen Sonntag kommen. Und wir alle kennen in der Bibel, glaube ich, Geschichten, da geht uns das Herz über, die erzählen wir gerne. Die Lieblingsgeschichten. Kennt ihr auch das genaue Gegenteil? Gibt es Verse und Geschichten in der Bibel, um die ihr am liebsten einen großen Bogen macht? Kennt ihr Aussagen, Verse, die euch Bauchschmerzen bereiten? Ich habe euch heute so eine Problemstelle von mir mitgebracht. Es scheint Gott eine Freude zu sein, immer wenn ich Predigtdienste zusage, und ich hatte ihn vor einigen Wochen, dass er dann Texte ansagt und vorschlägt, die genau solche Problemstellen sind. Und ich will heute mit euch über so einen Vers nachdenken. Es geht rund um Römer 8, Vers 28. Da heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist ein Vers, da ist schon in frühester Jugend bei mir so gewesen, dass ich die Nackenhaare aufgestellt habe und ich in eine gewisse Abwehrhaltung gegangen bin. Ich habe in den Vers immer hineingelesen, egal was kommt, egal was auch immer sich dir entgegenstellt, du musst das schlucken. Es ist ja zu deinem Besten. Was du selbst willst, was du selbst fühlst, das ist alles nicht so wichtig. Gott weiß schon, was er tut. Und in meiner Jugendzeit hat sich bei diesem Vers so ein Bild aufgebaut, so das Bild von einem Zahnarzt, der sich über einen beugt und sagt, Achtung, es kann jetzt ein bisschen wehtun. Kennt ihr das? Medizin muss bitter schmecken, sonst hilft sie nicht. Ist das hier gemeint? So eine Art theologisches Totschlagargument für alles? Gott ist größer, Gott weiß es besser. So eine Art Jenseitsvertröstung, sei dankbar in allen Dingen, schalt deinen Kopf aus, das musst du schlucken, sei nur dankbar. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir eine Szene eingefallen aus meinen Jugendkreiszeiten. Da saßen wir mal zu dritt zusammen, ich und noch ein Kumpel, wir waren bei einem Freund, der hatte großes Herzeleid. Seine Freundin hatte die Beziehung beendet und wir saßen da und haben uns benommen wie die Freunde Hiobs. Und wir haben gebetet, so wie wir das bei uns im Jugendkreis kennengelernt hatten. Wir haben gebetet, Herr, schenk, dass der Peter, so nennen wir ihn mal, deine Führung erkennen kann. Schenk, dass er Kraft hat, den Weg zu gehen, den du mit ihm vorhast. Danke, dass du alle Dinge zum Besten führst. Danke, dass du weitersiehst. Und so haben wir gebetet und gebetet, und als wir Amen gesagt haben, da war der Peter absolut sauer. Und hat gesagt, hätte dir Gott nicht einmal sagen können, was ich mir wünsche? Dass die Beziehung wieder was wird, dass das gut wird? Musstet ihr immer beten, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Heißt dieser Vers, dass wir jede Kröte schlucken müssen, die Gott uns in den Weg stellt, unter dem Motto, alles wird schon gut? Ich will mit euch über diese Verse nachdenken, anhand von drei Gedankengängen. Der erste, alles wird gut, denn Gott macht keine Fehler. Ich lese nochmal den Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Den Vers kann man drehen und wenden, wie man will. Das bleibt eine riesige, herausfordernde Aussage. Alle Dinge sollen zum Besten dienen. Wenn das eine Lotterie wäre, wäre das die hundertprozentige Gewinnchance. Egal was kommt, alles dient zum Besten. Jedes Los gewinnt am Ende. Hier heißt es nicht, manche Dinge helfen ein wenig, sondern alle Dinge dienen zum Besten. Da will man doch fragen, meinst du das wirklich so, lieber Paulus? Ist das nicht ein wenig weit gegriffen? Das sprengt mein Denken, das sprengt alles, was ich mir vorstellen kann. Und uns fallen doch auch alle Situationen ein, wo wir nicht dazu ein Ja und Amen haben, sondern wo wir ein großes Wieso drüber stehen haben. Der württembergische Pfarrer Winrich Schäffbuch erzählt mal in der Predigt ein Beispiel. Er erzählt von einem amerikanischen Bibelübersetzer, der in Kolumbien gearbeitet hat. Tolle Arbeit, Frau, zwei kleine Kinder. Und er ist dort tätig und eines Tages wird er von Drogenhändlern in Kolumbien entführt. Und sein Schwiegervater erzählt später, was sie so durchdacht haben. Das erste war typisch amerikanisch. Am besten nehmen wir uns ein paar Knarren, fahren dahin und hauen den raus. Aber passt wahrscheinlich nicht, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann erzählt er, wie sie sich in der Situation ausmalen, was Gott jetzt alles machen kann und wie er das nutzen kann. Wie er diese Notsituation vielleicht nutzt, denn Gott macht ja keine Fehler und die Gefangenschaft nutzt und wie der Bibelübersetzer vielleicht den Drogendealern predigt und da jetzt Umkehr passiert. Und dann erzählt er, wie zwei Wochen später das Telefon klingelt, nichts passiert und sie kriegen nur gesagt, wo sie die Leiche abholen können. Eine bittere Geschichte. Wieso? Warum? So Geschichten fallen uns ein. Ist es wirklich so, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Ist das nicht ein bisschen eine steile These, die der Paulus hier benutzt? Aber für den Paulus ist das nicht nur eine Floskel. Für den Paulus ist das was, was er selbst erlebt hat. Der Paulus spricht hier nicht einfach wie der Blinde von der Farbe. In der Apostelgeschichte können wir Beispiele lesen. Da wird erzählt, wie der Paulus unterwegs ist, um den Menschen von Jesus weiterzusagen. Und wie er das Evangelium bis nach Philippi trägt. Wie einige Frauen sich dort für Jesus entscheiden und wie es dann zu Konflikten kommt und sie enden dann vor dem Stadtrichter. Paulus und Silas werden verhaftet und in Apostelgeschichte 16 ab Vers 23 heißt es, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Ich weiß nicht, ob der Paulus da diesen Vers auf den Lippen hatte. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich hätte an seiner Stelle wahrscheinlich eher geklagt und gejammert. Das haben wir doch nicht bestellt. Was soll das? Wir haben doch nur getan, was du wolltest, Gott. Warum enden wir hier so? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Paulus und der Silas erstmal gejammert haben, aber das steht nicht in der Bibel. Sondern in der Bibel steht drin, was sie um Mitternacht dann getan haben. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Der Paulus ist mitten in dem Elend und irgendwie kommt er dabei an, dass sie um Mitternacht Gott loben. Dass sie sagen können, ja, alle Dinge dienen zum Besten, Gott macht keine Fehler. Und dann erleben sie ein Wunder, wie Gott eingreift, wie es zum Erdbeben kommt, wie die Ketten abfallen. Eine zweite Person, die hier zum Beispiel genommen werden könnte, ist der Josef. Von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft, landet er im Knast. Wie kann das denn gut sein? Das kann doch nur ein Unfall sein. Und doch ist es so, dass Gott ein Ziel hat, dass er diese Situation nutzt. Dass als eine Hungersnot kommt, der Josef seine Brüder, sein ganzes Volk versorgen kann. Und über der Josefs Geschichte steht dieser Vers, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachtet es gut zu machen. Und zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, dieses große Volk. Der Josef und der Paulus, die können das am Ende sagen. Gott macht keine Fehler, am Ende wird alles gut. Gott hat die Zügel in der Hand. Es regiert kein Chaos, kein Zufall, sondern Gott. Und trotzdem ist es so, dass wir Situationen haben, wo Gott Wege geht, die wir nicht verstehen, die wir nicht wollen. Aber Gott meint es gut, er ist die Liebe und er blickt weiter, als wir das tun. Gott ist kein sadistischer Zahnarzt. In Jesaja 55 heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Wege sind manchmal anders, als wir das verstehen können. Max Lucado erzählt mal die Geschichte von einem schrecklichen Grubenunglück, was sich in England vor knapp 100 Jahren zugetragen hat. In West Stanley geht ein Stollen verschüttet und mehrere Bergarbeiter sterben. Und der Bischof von Durham, der steht auf einmal vor der Trauergemeinde und er soll denen ein paar Worte sagen. Und der Bischof, Hendley Moat hieß der steht da und sagt, wir können das nicht verstehen. Es fällt uns so schwer zu verstehen, warum Gott so ein schreckliches Unglück zulässt. Aber wir kennen Gott. Wir kennen Gott und wir vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird. Und dann hebt er was Kleines hoch und sagt, ich habe hier was, das ist ein Lesezeichen. Das ist ein Lesezeichen, das meine Mutter für mich gemacht hat. Das hat sie gestickt. Und wenn man sich das ansieht, dann sieht man auf der einen Seite ein Wirrwarr von Fäden. Die gehen komplett durcheinander, die überkreuzen sich. Das sieht chaotisch aus. Das sieht so aus, als wäre das ein riesiger Unfall. Und wenn man es dann umdreht, dann kann man in kunstvoll gestickten Lettern den Satz lesen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und dann sagt er den Menschen, wir stehen heute hier und wir sehen die Dinge leider nur von der wirren Seite. Aber wir wissen und wir glauben, dass Gott die Liebe ist. Und eines Tages werden wir das hoffentlich sehen. Spätestens dann, wenn Gott selbst alle Tränen abwischen wird. Wir sind in einem Leben und wir sind in einem Leben und noch nicht im Himmel. Wir erleben Leid, wir erleben Not, wir erleben Katastrophen, wir erleben Gräber. All das steht an unserem Lebensweg. Aber wir wissen, Gott ist die Liebe und daran halten wir uns fest. Auch wenn wir jetzt manchmal nur den Wirrwarr sehen. Wir sind in einer gefallenen Welt und wir kommen von Ostern her, aber wir sind noch nicht im Himmel. Und wir können hier über vieles manchmal nur seufzen. Wir leben in der Zwischenzeit und alles seufzt, aber es bleibt so, dass Gott alle Fäden in der Hand hat, dass das seine Geschichte ist. Auf Englisch heißt seine Geschichte his story und Geschichte heißt history. Das gehört zusammen, das ist seine Geschichte, Gott regiert. Auch wenn wir in Situationen sind, wo wir nur das Leiden sehen und das Schwere. Wir haben vor Corona bei uns in Edingen eine ganz verdiente Mitarbeiterin verloren, die mit 49 Jahren an Krebs gestorben ist. Und ein Text, der immer wieder aufgebracht wurde, war der Text aus Jeremia 18, vom Ton und dem Töpfer. Da ist Gott der Töpfer und er ist am Werk und er mischt den Ton und wandelt ihn um und tut und handelt. Und wir sind der Ton. Wir wären gerne die Töpfe, wir wären gerne diejenigen, die gestalten, die alles machen. Aber Gott ist der Töpfer. Alles wird gut, denn Gott hört dein Gebet. Die schwere Aussage, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die ist eingerahmt in zwei andere Aussagen, die das erklären und verständlicher machen. Ich lese Römer 8, die Verse 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Alles wird gut, denn Gott hört unser Gebet. Nicht mal das Beten kriegen wir manchmal hin. Manchmal, weil die Not so groß ist, dass uns die Worte im Hals stecken bleiben. Und wenn uns die großen Gebetsworte fehlen, dann dürfen wir wissen, keine Angst. Du bist vertreten. Der Heilige Geist vertritt dich mit einem unaussprechlichen Seufzer. Dein Gebet kommt bei Gott an. Und manchmal kriegen wir das Beten auch nicht hin. Geht mir zumindest so, weil ich dann meine langen Listen habe, meine langen Wünsche, weil ich oft mit meinen Bitten schon gleich die Handlungsanweisung mitliefere und mich im Beten immer um mich selbst drehe. Weil Gott so eine Art Wunschautomat wird für mich, wo ich meine Ziele, meine Wege einwerfe. Aber selbst wenn ich mein Gebet versemmle, habe ich einen Heiligen Geist, der dolmetscht, der mir hilft. Mein Gebet kommt an. Der Heilige Geist hilft uns auf. In den letzten Reden Jesu im Johannesevangelium, da sind die beiden Themen immer wieder verbunden. Auf der einen Seite die Verheißung für den Heiligen Geist, der da kommt, und auf der anderen Seite die Verheißung für das Gebet. Zum Beispiel Johannes 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wir haben im Beten einen Dolmetscher im Heiligen Geist. Wir haben jemanden, der uns überhaupt beibringt, wie wir Gott begegnen können. Ich, sündiger Mensch, ich darf zum heiligen Schöpfer kommen. Ich darf zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und auch wenn ich Gott nicht verstehe, ist Gott doch die richtige Anlaufstelle, derjenige, zu dem ich rufen darf und schreien mit meiner Notsituation. Gott verspricht, dass er unser Gebet hört. Und Gott verspricht, dass er alle seine Verheißungen erfüllt. Vielleicht erfüllt er nicht alle unsere Wünsche. Das ist ein Unterschied, aber Gott wird unser Gebet hören. Und deswegen lasst uns da neu zu einladen, dass wir zu Gott kommen, dass wir rufen, aber lieber Vater, dass wir vor ihm seufzen und rufen und schreien. Wir haben einen Dolmetscher, der das schon ins Richtige überträgt. Deshalb lasst uns aufhören, Gott was vorzumachen beim Beten. Lasst uns ihm ganz ehrlich sagen, was wir denken und was wir fühlen. Wenn ich Gott nicht verstehe, dann darf ich ihm das sagen. Wenn ich wütend auf Gott bin, dann darf ich mit meiner Wut zu Gott kommen. Wenn ich klagen will und schreien, dann lasst uns vor Gott klagen und schreien. Die Psalmbeter machen nichts anderes. Und sie erleben, dass Gott eingreift. Dass Gott Situationen wandelt und dass Gott manchmal auch einfach nur den Blick wandelt. Sodass man um Mitternacht Gott loben kann. Und trotzdem ist und bleibt es so, dass Gott manchmal Gebete nicht hört. Dass seine Wege und Ziele andere sind als unsere Wege und unsere Ziele. Aber auch diese Beispiele kennt die Bibel. 2. Könige 12, da haben wir die Geschichte von David und Bathseba. Und am Ende ist die Bathseba schwanger und im Haus von David. Und der Prophet Nathan kommt und hält dem David die Strafpredigt und David tut Buße, aber der Nathan sagt, das Kind stirbt trotzdem. Und dann können wir lesen, wie der David ganz vorbildlich vor Gott liegt, wie er fastet und betet und schreit und ruft. Aber das Kind stirbt trotzdem. Und die Diener, die haben gar nicht den Mut, das dem David zu sagen, aber der kriegt mit, dass sie tuscheln und kann aufstehen und kann weiterleben, kann das aus Gottes Hand entgegennehmen. Wir haben den Paulus, den großen Missionar Gottes, der so viel für Gott tut, der Gott immer wieder bittet, dass er ihm diesen Pfahl im Fleisch wegnimmt. Gott tut's nicht. Gott sagt, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er ihn von mir nimmt. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ein drittes Beispiel davon, dass Gott Gebet nicht erhört, ist Jesus selbst in Gethsemane. Da ruft der Vater, wenn es dein Wille ist, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und Gott nimmt diesen Kelch nicht weg. Er lässt Jesus verhaften, verurteilt werden, verspottet werden, ans Kreuz gehen und für uns sterben. Und trotzdem wird alles gut, weil Gott unser Gebet hört, weil er handeln will. Auch wenn er manchmal unsere Gebete nicht erhört. Ein dritter Gedanke, alles wird gut, denn Gott bringt an sein Ziel. Ich lese zunächst den Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott hat ein Ziel für uns Menschen und für die Leute, die ihm nachfolgen. Für die Leute, die Gott lieben und zu ihm Abba sagen dürfen. Wir sollen wie Jesus sein und wie Jesus werden. Das ist Gottes Ziel. Ich soll ein Abbild von Jesus in dieser Welt sein. Es ist übrigens spannend, weil sich da der Kreis schließt. Wenn wir wie Jesus werden sollen und Jesus von sich selbst sagt, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30, dann sollen wir Gott widerspiegeln. Wir sollen ein Abbild Gottes sein. Und das war die Idee, die Grundidee, die Gott hatte in 1. Mose 1. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist das Ziel, was Gott hat und er will uns mit allem, was uns begegnet, näher zu diesem Ziel bringen. Bei mir bauen sich da sofort Ängste auf. Heißt das, dass wir jetzt alle gleich werden müssen? So gleichgeschaltete, uniformierte Christen, die alle gleich aussehen, die alle gleich handeln, die alle die gleichen Lieder singen? Ich glaube, das ist ein Geheimnis, aber ich glaube, so wird es nicht werden. Sondern ich glaube, wir werden vielfältig sein mit unseren Prägungen, mit unseren Charakteren, mit unseren Nationen, wo wir herkommen. Aber wir werden alle trotzdem Jesus und Gott widerspiegeln. Das ist sein Ziel in all unserer Vielfalt. Genauso wie dieser Weg klar ist. Der Weg ist die Selbstverleugnung. Dass wir das Kreuz Jesu auf uns nehmen. Aber das ist das Ziel Gottes, unseren Charakter Jesus ähnlicher zu machen. Und da kann es sein, dass Gott Wege geht, die unser Denken sprengen, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Auch da haben wir ein Riesenbeispiel in der Bibel. Karfreitag war für die Jünger was, was ihre Gedanken gesprengt hat. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Was soll das? Und es ist spannend, wie in den Evangelien Jesus immer wieder versucht, das seinen Jüngern deutlich zu machen, was sein Weg ist. Matthäus 16, Matthäus 17, Matthäus 20, Leidensankündigungen. Und die Jünger haben immer ein Fragezeichen im Gesicht. Was will der uns sagen? Beim ersten Mal ganz extrem. Da versucht Jesus zu erklären, was sein Weg ist. Und der Petrus sagt, jetzt bleib mal ruhig. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Was soll das? Gott bewahre dich vor diesem Weg. Auf keinen Fall soll dir das passieren. So dass Jesus den Petrus ganz, ganz scharf zurechtweisen muss. Den Jüngern ist nicht deutlich, dass das Jesu Ziel ist. Und was für ein geniales Ziel. Wir haben ja vorhin das Abendmahl zusammen gefeiert. Jesus hängt am Kreuz und er sagt nicht, das war's oder das Ende ist erreicht, sondern er sagt, ich habe es vollbracht, ich habe mein Ziel erreicht. Tetelestai. Ich bin am Ziel angekommen. Und so kann es sein, dass Gott mit uns auch Wege geht, die wir nicht verstehen. Wege, die wir seltsam finden. Wege, die schmerzhaft sind. Aber darüber steht Gottes Ziel. Er will dich Jesus ähnlicher machen. Er will unseren Charakter verändern. Denen, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Da könnten wir jetzt eine Predigt halten über Erwählung und freien Willen. Kann ich nicht. Ich weiß nur, dass irgendwo beides stimmt. Mit jeder Faser meines Körpers meine ich zu spüren, dass ich einen freien Willen habe, dass ich mich selbst entscheiden kann, die Einladung Gottes anzunehmen oder auch die Einladung abzulehnen. Und genauso ist es wahr, dass Gott über der Zeit steht, dass er größer ist, dass wenn ich ein Ja zu Gott finde, Gott schon lange gezogen hat. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott handelt an uns und Gott bringt an sein Ziel. Und das wird in diesem Text wunderbar beschrieben. Wir haben hier fünf Verben in der Vergangenheitsform. Gott hat ausersehen, Gott hat vorherbestimmt. Gott hat berufen, Gott hat gerecht gemacht, Gott hat verherrlicht. Das alles tut Gott für uns. Und deshalb wird alles gut werden. Deshalb wird alle Dinge zu unserem Besten dienen, weil Gott unser Gebet hört, weil Gott dolmetscht, weil Gott an sein Ziel bringt, weil er die Fäden in der Hand hat, weil er mehr sieht und größer ist. Was sollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? So, wer mir jetzt böse will, der kann sagen, lieber Heiko, jetzt hast du eine halbe Stunde gesprochen über Römer 8, Vers 28 und am Ende stehen wir genau am Anfang wieder. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen und du hast gesagt, das ist so ein Totschlagargument und du hast das umgewälzt und hast darüber nachgedacht und am Ende bleibt es und steht es ein Totschlagargument. Das weiß ich. Ich habe den Vers durchdacht, ich habe versucht, euch hoffentlich damit hineinzunehmen, dass wir darüber nachdenken, aber am Ende bleibt es ein Glaubensvers. Und am Ende bleiben Glaubensverse Glaubensverse. Und am Ende bleibt von der Predigt immer nur die Einladung zum Glauben und unser Leben und unser Sein in die Hände von diesem Gott zu legen. Ich bin mittlerweile in der Kirchengemeinde gelandet und da gibt es Liturgie. Ich weiß, auch in Ernsthausen, wo ich eigentlich herkomme, da war Liturgie immer ganz verpönt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das Spannende ist, dass in der Kirche die Leute gar nicht wissen, was die Liturgie bedeutet. Und manchmal ist die Liturgie sehr, sehr spannend. In der Kirche, wo ich bin, ist es üblich, dass man aufhört eine Predigt mit Philipper 4, Vers 7. Da heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und das ist diese Einladung zum Glauben. Da steht der Heiko mit seinem Zorn, mit seiner Wut manchmal, mit seinen Zweifeln. Und da steht der Gott, der höher ist als alles Vernünftige. Und der lädt ein zum Glauben und er sagt, komm doch her mit dem, was du auf dem Herzen hast. Komm her mit dem, was dich beschäftigt, lad's bei mir ab. Komm auch her mit deiner Faust und lass sie dir aufmachen, dass du anfängst, um Mitternacht zu loben. Und das ist die Einladung zum Glauben, die uns allen entgegensteht, auch mit dem Vers, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das können wir nur bei Gott glaubend annehmen und sagen, ich kann es nicht verstehen und es gibt so viele Situationen mit einem Wieso, aber ich will es glauben, weil du für mich ans Kreuz gegangen bist. Deswegen will ich die Predigt beenden mit der Friede Gottes, der höher ist als alles Vernünftige. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte mit uns beten und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich will dir danken dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du den Weg freigemacht hast und dass du da bist und dass du uns zum Glauben einlädst. Und du kennst uns und du siehst, was in unserem Herzen ist und in unseren Köpfen ist. Du siehst, was da auch an Leid ist und an Schwerem und dass wir manchmal nicht glauben können, dass alle Dinge zum Besten dienen. Dass wir manchmal Situationen haben, wo ein Wieso drüber steht. Herr, ich will dich einfach bitten, dass wir den Mut haben zu glauben, dass wir den Mut haben, es dir in die Hände zu legen und immer wieder zu dir zu kommen. Und ich will dich bitten, dass du uns den Blick öffnest für das, was möglich ist bei dir und dass du unser Vertrauen in dich stärkst und dass du mit uns gehst, Herr.